Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten. Episode 7, der perfekte Sturm.
Eigentlich ist diese Geschichte ja jetzt zu Ende, aber es sind noch ein paar Fragen offen. Und wir finden, es gibt auch noch ein paar spannende Details, die wir erfahren haben, über die wir jetzt auch noch mal reden wollen. Weil es steht ja immer noch ein bisschen die Frage im Raum, Christian Wulff ist freigesprochen worden, das haben wir gerade gehört. Er hat sich also nichts zu Schulden kommen lassen, aber trotzdem kam es zu dieser unfassbaren Geschichte. Wie kann das passieren?
Christian Wulff, das muss man auch nochmal sagen, hat ja wirklich wahnsinnig viel ertragen müssen. Falsche Anschuldigungen, bösartige Gerüchte, unfaire Presseberichte und Medien, die teilweise auch einfach keine Grenzen mehr gekannt haben. Obwohl, wie du sagst, wie du richtig sagst, juristisch nichts hängen geblieben ist. Während wir das alles recherchiert und auch diese außergewöhnliche Geschichte erzählt haben, hat sich bei uns immer wieder Ratlosigkeit breit gemacht und wir sind uns sicher, dass wir da nicht alleine sind.
Deshalb würde ich vorschlagen, wir fangen mal mit einer Frage an, die Christian Wulff selbst aufgeworfen hat im Gespräch mit uns. In Folge 6 sagt er, dass er eigentlich sicher war, dass er das Ganze durchstehen kann, also gar nicht hätte zurücktreten müssen, wenn nicht seine Immunität aufgehoben worden wäre. Das hat die Staatsanwaltschaft ja beantragt.
Ja, darauf zieht sich Wulff ja auch selbst immer wieder zurück und sagt, ich bin ja freigesprochen worden, ich habe nichts Strafbares getan und ich habe mich ja auch entschuldigt und deshalb hätte ich bleiben können. Die Frage ist das wirklich so?
Und genau daran kann man zweifeln. Wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, mit Journalisten, Politikern und so weiter. Und die haben immer wieder gesagt, es ging gar nicht nur drum, ob irgendwas strafbar war in dieser ganzen Geschichte, sondern was für einen Eindruck so ein Bundespräsident hinterlässt. Also was ist das für ein Präsident, der sich ständig entschuldigen muss für irgendwas oder ständig irgendwelchen absurden Vorwürfen nachlaufen muss, ob sie wahr sind oder nicht, aber es war ja so.
Ja, der auch in der einen oder anderen Hinsicht ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu den Medien hat und der auch im Nachhinein zum Beispiel noch sagt, ich stehe zur Mailbox-Nachricht.
Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe und habe sehr rational auch entschieden anzurufen, weil ich nicht mir später den Vorwurf machen wollte, hättest du mal angerufen. Also das ist auch nach wie vor eine Sache, mit der ich im Reinen bin.
Also er bereut das nicht, was es ausgelöst hat schon, aber die Botschaft selbst nicht.
Und genau darum geht es. War Wulff so souverän, wie man das von einem Bundespräsidenten einfach erwartet? Also war er eine moralische Instanz? Weil das ist sozusagen seine wichtigste Aufgabe. Ein Bundespräsident hat ja nicht so viele Aufgaben. Er muss ein Vorbild für alle sein, das ist eine davon. Und daran haben dann doch schon viele gezweifelt, dass er wirklich ein Vorbild ist. Wie gesagt, unabhängig davon, ob er was Verbotenes getan hat oder nicht.
Das ist jetzt das Ergebnis, aber die Frage ist schon, wie konnte es so weit kommen? Also warum ist die Geschichte so dramatisch verlaufen?
Weil am Ende kamen ja so unfassbar viele Dinge zusammen und das konnte einfach niemand mehr beherrschen.
Mich erinnert das an diesen englischen Begriff The Perfect Storm. Perfekter Sturm auf Deutsch. Das klingt zwar irgendwie positiv, aber das meint der Begriff überhaupt nicht, sondern das heißt so viel wie maximale Katastrophe. Das ist sehr, sehr selten, weil dafür ganz unterschiedliche Bedingungen zusammenkommen müssen. Aber wenn es mal passiert, dann wird der Sturm auch verheerend. Ein Beispiel für eine Katastrophe, Fukushima. Das Erdbeben in Japan 2011. Das hat einen Tsunami ausgelöst. Der hat ein Atomkraftwerk überflutet und dann gab es diese massive Atomkatastrophe. Das alles musste zusammenkommen, damit das so passiert. Also in diesem Sinne ein Perfect Storm, ein perfekter Sturm. Und seitdem wir uns so lange und intensiv mit Christian Wulff beschäftigt haben, muss ich bei diesem Begriff immer an ihn denken.
Das ist auch ein guter Begriff, aber man muss auch nochmal sagen, das war jetzt kein Naturereignis wie ein Sturm, sondern einfach tatsächlich eine Verkettung von Ereignissen, teilweise auch von Christian Wulff selbst verschuldet. Also es ist nicht einfach so passiert.
Ja, stimmt. Es ist keine Naturkatastrophe, aber bei einem perfekten Sturm kommt eben auch sehr viel zusammen, ebenso wie bei Christian Wulff.
Na, man kann sich jetzt fragen, warum können denn bitte so viele Fehler passieren und auch so viele Sachen zusammenkommen, dass das einfach, ja, überhaupt nicht mehr beherrschbar ist?
Ja, lass uns das nochmal genau anschauen. Also das erste sind Wulffs krasse Fehler. Es ist schon wirklich erstaunlich, ich bin da echt erstaunt darüber, dass ein Politikprofi wie er so viele Fehler gemacht hat. Das sind überwiegend Dinge, die schon passiert sind, als er noch in Hannover Ministerpräsident war.
Ja, und da ist es eben zunächst dieser Hauskauf und dass er da nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat im Landtag. Es war zwar die Wahrheit natürlich, aber es hat eben doch ein wichtiges Detail gefehlt.
Aber das war eben nicht der einzige Fehler. Wir haben ja mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welche Fehler haben sie gemacht? Da nennt er auch ein Upgrade bei einem Urlaubsflug, das er angenommen hat. Also da durfte er in die Business Class, obwohl er nur Economy gebucht hatte. Heute sagt er, das war ein Fehler, aber er sagt auch das.
Ich kenne nicht so viele, wo beim Einchecken gesagt wird, wollen Sie, wir haben da Plätze frei, eine Klasse höher fliegen, dann sagen, nein, ich möchte bitte in der Klasse bleiben, wo ich bin. Das würde ich aber heute so, handhabe ich heute so. Sicher war ein Fehler, einen gebuchten Urlaub, einen bezahlten Urlaub bei einem wohlhabenden Menschen aus Niedersachsen dann anzutreten, den ich als Ministerpräsident antreten wollte. Und dann war ich Bundespräsident geworden, das hätte ich lassen sollen. Aber ob das rechtfertigt, den Verzicht vom Amt zu fordern, wenn man dann auch noch einräumt, dass ein Fehler war, da habe ich starke Zweifel.
Ja, und wenn ich das höre, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, er hat offenbar nicht so ganz verstanden, was ist das Problem. Also das sind ja alles Dinge, die können natürlich passieren, aber sie sehen auch ein bisschen merkwürdig aus. Und das muss er unterschätzt haben. Also wie Dinge tatsächlich aussehen und dass sie anders aussehen, als er das gerne gehabt hätte. Klar, können einem die Fehler passieren, aber wenn es sich häuft, dann ist das ein Problem, besonders für einen Bundespräsidenten.
Naja, und dann kommt das schleppende Krisenmanagement und auch die Salamitaktik dazu. Er hat ja immer nur kleine Teile zugegeben, oft zu spät, und das hat auf die Medien verdächtig gewirkt.
Ja, das sah eben so aus, als hätte er immer nur was zugegeben, wenn es wirklich gar nicht anders ging.
Ja genau, ob die Vorwürfe jetzt gestimmt haben oder nicht. Es sieht einfach nicht gut aus. Dann wird es schwierig, sich als moralische Instanz zu zeigen, die man als Bundespräsident aber eben unbedingt sein muss, wie du ja eben auch schon gesagt hast. Das ist auch sowas wie die wichtigste Aufgabe für einen Bundespräsidenten.
Na, und dann holen ihn auch Aussagen von früher wieder ein, mit denen Christian Wulff damals politische Konkurrenten kritisiert hat und ja, sich selbst auch sozusagen als besonders rechtschaffen und ehrlich dargestellt hat. Zum Beispiel hat er das hier mal gesagt in Richtung seiner Konkurrenten.
Er hat sich verheddert in einem Geflecht von Beziehungen, zu denen er nicht die notwendige Distanz gehabt hat. Eine wichtige Voraussetzung für das Amt.
Es muss nämlich bereits der Anschein vermieden werden, dass jemand bei politischen Entscheidungen nicht nur das Gemeinwohl, sondern auch das eigene Wohl im Auge hat. Das vernichtet Vertrauen der Bürger in Politik.
Ja, und noch dazu hat er im Jahr 2007 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Besser die Wahrheit. Das ist ein Gespräch mit dem konservativen Journalisten Hugo Müller-Fock, in dem sich Christian Wulff geradezu als den Inbegriff des rechtschaffenen, prinzipientreuen Politikers inszeniert.
Ja, und da sind wir dann schon beim nächsten Thema, die Medien, weil das ist natürlich eine super Geschichte. Man hat den Bundespräsidenten, der sich immer genau so inszeniert hat, wie du eben gesagt hast. Und jetzt stolpert er über eine Affäre nach der anderen. Ob da was dran ist oder ob da nichts dran ist, es ist eben in der Welt. Und das ist ja das komplette Gegenteil zu dem, wie er sich selbst darstellen will und ja, wie er sich auch dargestellt hat.
Ja, es gibt ja diesen Satz, die Rache der Journalisten ist das Archiv. Und das heißt so viel wie, wenn Medien jemanden auf dem Kieker haben und vermuten, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dann schauen sie auch gern mal, was haben wir denn über den im Archiv? Und dann kann genau das rauskommen, über das wir gerade gesprochen haben.
Man kann sich aber auch fragen, warum waren denn die Medien so extrem kritisch? Wir haben da ja in Folge 4 ganz explizit auch über die Bild gesprochen. Das war erst alles wahnsinnig positiv und dann aber auch wahnsinnig negativ. Aber Wulff stellt es ja immer auch so ein bisschen dar, als hätten sich ja sozusagen die Medien gegen ihn verschworen.
Genau, das ist das eine. Und wir haben ihn ja auch gefragt, was ihm das Leben oder wer ihm das Leben eigentlich schwer gemacht hat. Und da hat er das gesagt.
Diejenigen, die mir wirklich das Leben von Anfang der Nominierung über die Wahl bis zum Schluss schwer gemacht haben. Das waren Herausgeber der FAZ, das waren Redakteure aus dem Springer-Umfeld und das war der eine oder andere beim Spiegel. Die haben wirklich von Anfang bis Ende mir nach dem Amt getrachtet und waren dementsprechend sicher zu meinen Gegnern geworden.
Und er legt auch nahe, übrigens auch ganz besonders detailliert in seinem Buch, dass Medien sich zeitweise abgesprochen hätten, um ihn sozusagen zu Fall zu bringen. Und wir sind dieser Frage nachgegangen. Was ist da dran? Wie kommt Christian Wulff zu diesem Eindruck? Oder ja, ist es vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstschutz? Weil tatsächlich, man kann diesen Eindruck bekommen, aber ob es wirklich Absprachen gab, da kann man auch Zweifel haben.
Ja, wir haben auch da wieder mit vielen Leuten gesprochen und uns natürlich auch selbst ein Urteil gebildet. Also nach allem, was wir so wissen, ist das ziemlich unwahrscheinlich. Also, dass sich da mehrere Medien einen Plan gemacht haben, um den Bundespräsidenten dann gemeinsam abzuschießen. Ein Kartell oder sowas. Auch Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, findet das eher abwegig.
Das Problem mit dem Wort Kartell ist, dass es so sehr suggeriert, dass es da Absprachen gab, dass Leute sich zusammentun und sich verabreden dazu, wie man jetzt vorgeht. Das mag es auch gegeben haben. Ich glaube auch, dass manche der Akteure da durchaus sich nahe standen. Das ist aber gar nicht nötig.
Also nicht nötig heißt ja in diesem Fall, die Geschichte war riesig, alle haben sich sowieso schon dafür interessiert. Das war ein Megathema für alle, das niemand links liegen lassen konnte. Und Negemeyer sagt aber auch, er kann sich absolut vorstellen, dass sich das für Wolf wie ein Medienkartell angefühlt hat. Aber dass das wirklich so war, Negemeyer zumindest sieht keine Beweise dafür.
Also man muss nochmal klar sagen, die Geschichte war für viele Medien einfach viel zu interessant, als dass sie da nicht drüber berichten wollen. Das war vollkommen klar, dass da jeder dabei war, weil das Geschäft einfach so funktioniert. Natürlich, es war auch einiges einfach an den Haaren herbeigezogen und hat auch nicht gestimmt.
Ja, es war gelogen. Das muss man auch sagen. Und dass sich das für Wolf wie eine Verschwörung angefühlt haben muss, das kann man schon verstehen. Aber das angespannte Verhältnis zwischen ihm und manchen Medien, das hat eigentlich schon viel früher angefangen. Man kann sich zum Beispiel mal anschauen, wie die Ausgangslage 2010 war, als Wolf ins Amt kam. Sein Vorgänger war, wir haben ja schon mal darüber geredet, Bundespräsident Horst Köhler.
Der ja überraschend zurückgetreten ist und eigentlich weiß bis heute niemand, warum.
Ganz genau. Und für ihn wurde damals dringend ein Nachfolger gesucht. Und dafür gab es zwei realistische Kandidaten, Christian Wolff und Joachim Gauck, also der, der später auch Bundespräsident war. Damals war er aber schon einmal Kandidat.
Ja, und wie das manchmal so ist, Medien positionieren sich, Bild am Sonntag und der Spiegel zum Beispiel, die waren da relativ schnell.
Also die Bild am Sonntag klang geradezu verliebt. Yes, we Gauck haben die geschrieben und auch der Spiegel fand Gauck super.
Und im Interview mit Christian Wolff kam auch durch, naja, es hat ihm nicht so richtig gepasst.
Ich wurde Donnerstagabends bekannt gegeben als Kandidat und am Wochenende machte die Bild am Sonntag auf, Yes wie Gauck, also eine klare Entscheidung für meinen Mitbewerber damals. Der Spiegel machte auf, der bessere Präsident Joachim Gauck. Also man gab gar keine Möglichkeit, dass sich die Kandidaten jetzt über Wochen zeigen, dass man sie betrachtet, bewertet, mal das Urteil der Bürger abwartet, sondern man hatte sich entschieden bei Spiegel und bei Springer, unser Kandidat ist Gauck und Wolf wollen wir nicht. Und das hat dann wochenlang angehalten und war der offenkundige Versuch, diese Entscheidung von drei Parteien zu unterlaufen, weil man nicht einverstanden war. Ein Mann aus der Provinz, ein Mann aus der Parteipolitik, aus der Landespolitik. Man wollte vielleicht auch einfach gefragt, beteiligt werden. Und man war mit dieser Entscheidung dieser damaligen CDU-CSU-FDP-Konstellation nicht einverstanden.
Tja, man könnte auch einfach drüber stehen, aber da ist Wolf ziemlich empfindlich. Das kann man vielleicht im Nachhinein nach dieser unglaublich heftigen Geschichte, die er erlebt hat, auch ein bisschen verstehen.
Dann kommt aber noch was dazu. In unseren Gesprächen mit anderen Journalistinnen und Journalisten, also mit Kollegen, haben wir immer wieder gehört, dass Wolf ja sozusagen nie ein großer Freund der Medien war.
Er ist extrem misstrauisch, er ist nachtragend.
So hat uns das Dirk Banse geschildert. Sein persönlicher Eindruck ist das. Und er ist der langjährige NDR-Landespolitik-Korrespondent in Niedersachsen und hat das Thema auch wirklich sehr lange und auch sehr intensiv verfolgt.
Und der Punkt ist, er konnte schlecht mit Medien. Er hatte immer ein großes Misstrauen. Er hat mit Ironie agiert. Ironie ist halt immer schwierig, weil sie nicht jeder versteht. Er hat mit Spott agiert und er war dazu noch relativ kleinkrämerisch Journalisten gegenüber. Also da waren so viele Charaktereigenschaften, die sich dann später immer mal wieder gezeigt haben und wo er versucht hat, Dinge eher zurückzuhalten, nicht vertrauensvoll auf Leute zuzugehen.
Also man kann schon sagen, das Verhältnis zu den Medien scheint nie besonders gut gewesen zu sein. In Hannover kam Christian Wolff dann irgendwann auch mit der Hilfe von Olaf Gläsecker, dem Schattenmann, mit den Medien klar und besonders mit der Bild.
Da hat er offenbar auch das Gefühl, dass er die Berichterstattung ja einigermaßen unter Kontrolle hat. Berlin wiederum war aber eine völlig andere Geschichte. Da sind Medien, die gehen viel härter vor, sie recherchieren, sie formulieren biestiger, könnte man sagen. Sie beziehen auch eindeutig Position, das haben wir ja eben auch gehört, Spiegel und Bild am Sonntag, die sich ja für Gauck ausgesprochen haben. Ja, und es scheint irgendwie, dass Wolf genau das doch gewaltig unterschätzt hat.
Also um jetzt mal wieder den perfekten Sturm ins Spiel zu bringen, da kam wieder einiges zusammen. Die Fehler und die Medien, die die Fehler natürlich gern aufnehmen. und die Selbstinszenierung von Christian Wulff, die dann zeitverzögert nach hinten losgeht. Und da kommt dann auch noch mehr dazu, nämlich das Verhältnis zur eigenen Partei.
Und da fällt mir als erstes ein, er hat sich ja 2006 scheiden lassen von seiner ersten Frau und dann auch direkt eine neue Beziehung öffentlich gemacht, zu Bettina nämlich, die dann auch First Lady geworden ist. Und naja, das ist natürlich schwierig in einer Partei wie der CDU und gerade auch noch in Niedersachsen.
Ja, ja, da ist die Partei einfach sehr konservativ geprägt, viele Katholiken, da kommt das gar nicht gut an. Noch gravierender könnte aber der Satz gewesen sein, an den sich eigentlich noch jeder erinnert im Zusammenhang mit Christian Wulff.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Das war ein Teil seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2010, also ganz am Anfang seiner Zeit als Bundespräsident. Und diesen Satz, das rechnen ihm viele Menschen mit Migrationshintergrund übrigens hoch an, dass er das gesagt hat. Denn für viele ist er bisher der einzige Bundespräsident, der auch für sie da war.
Das haben uns ja auch Vertreter von Migrantenverbänden so bestätigt. Wir haben auch mit welchen gesprochen für diesen Podcast. Und bei denen ist dieser Satz, wie du sagst, gut angekommen. Und das ist auch eine Sache, die Wulff auch heute noch beschäftigt.
Ja, er ist ja auch heute noch in dieser Hinsicht engagiert. Also er ist Vorsitzender der Deutschlandstiftung Integration, spricht häufiger auch noch zu dem Thema. Und ganz konkret hat er schon als Ministerpräsident auch Migrantinnen und Migranten ganz gezielt gefördert. Eine Frau zum Beispiel, sie heißt Hani Dehimi, CDU-Politikerin. Sie war Integrationsbeauftragte in Niedersachsen und sie sieht sein Wirken sehr, sehr positiv.
Sie müssen mal überlegen, dass Rot-Grün jahrzehntelang immer davon geredet haben, dass man Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gleichberechtigt behandeln soll. Aber keiner hat sie je in irgendeine Landesregierung oder Bundesregierung berufen. Und er hat es gemacht. Das tut man, wenn man davon überzeugt ist. Das andere ist, wenn es um den Inhalt geht. Ich glaube, auch da als gerade CDU-Politiker dieses Thema zu besetzen, positiv zu besetzen, ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Und das ist auch nichts, was selbstverständlich mehrheitsfähig ist in der Union.
So, nächstes Problem. Auf der einen Seite ist das sehr positiv, dass Wulff sich für Migrantinnen und Migranten einsetzt. Auf der anderen Seite hat er damit aber auch Parteifreunde vor den Kopf gestoßen.
Ja, diesen Hinweis hat uns unser Kollege Michael Götschenberg gegeben. Der hat sich damals sehr, sehr intensiv mit der Geschichte beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben. Und Michael Götschenberg sagt, mit dem Islamsatz hat Wulff damals größere Unruhe verursacht.
Das war ja schon fast revolutionär, dass ein Bundespräsident sowas sagt vor über 10 Jahren, auch wenn er damit im Grunde einfach ja nur das ausgedrückt hat, was sowieso Realität ist, weil in Deutschland leben eben Muslime und ja, sie gehören zur Gesellschaft.
Eigentlich ja, aber das ist nicht überall selbstverständlich, sagt Kollege Götschenberg.
Im Endeffekt hat er mit dieser Aussage seine eigene politische Familie ein Stück weit verprellt. Er hat gleichzeitig sich große Sympathien erworben im rot-grünen Lager. Man kann sagen, dass Wulff nach dieser berühmten Rede zum Tag der Deutschen Einheit eigentlich es geschafft hatte, auch die frühere Opposition für sich zu vereinnahmen. Die waren aber eben in der Krise trotzdem nicht bereit, die Kohlen für ihn aus dem Feuer zu holen. Das hätte schon die Union machen müssen. Und bei der hatte er politisch doch sehr an Rückhalt verloren.
Und es fällt ja schon eins auf. Normalerweise ist das so, wenn jemand aus einer Partei angegriffen wird, dann gibt es immer Politikerinnen und Politiker, die sich vor diese Person stellen und sie auch öffentlich verteidigen. Und das war bei Christian Wulff irgendwann so nicht mehr der Fall.
Und er hatte sich ja auch schon vorher in Niedersachsen wirklich nicht nur Freunde gemacht.
Möglicherweise hat auch das eben dazu geführt, dass noch das ein oder andere Gerücht mehr aufkam oder auch die Staatsanwaltschaft in Hannover auch mehr Druck verspürt hat, doch irgendwas zu machen.
Es ist ja ganz interessant, was Wulff selbst noch sagt. Wir haben ihn gefragt, Herr Wulff, haben Sie Feinde? Und seine Antwort haben wir am Anfang dieser Folge gehört. Da hat er lauter Medien aufgezählt. Aber interessant ist auch, was er sonst gesagt hat.
Einzig vielleicht neben den genannten aus der medialen Welt war es sicher der Justizminister meines eigenen Heimatlandes Niedersachsen, der im Hintergrund eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, aber verantwortlich war für die Staatsanwaltschaft in Hannover. Und das steht natürlich auch bis heute im Raum.
Ja, der Mann, über den Wulff hier spricht, er heißt Bernd Busemann. Wir haben in der Episode 3 schon mal kurz angekündigt, dass man sich diesen Namen mal merken soll, weil er noch eine Rolle spielen wird. Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt.
Und er ist ein weiterer Bestandteil für den perfekten Sturm.
Ja, nächster Punkt, die Feinde, die Wulff sich im Laufe der Zeit so gemacht hat.
Also was man jetzt als Hintergrund erstmal wissen muss, Bernd Busemann und Christian Wulff kennen sich eigentlich schon lange. Beide kommen aus dem Bezirksverband Osnabrück. Man kennt sich zum Beispiel von Treffen der Jungen Union und 1994 werden beide gleichzeitig in den Landtag gewählt.
Und Busemann sagt sogar, man konnte fast von einer Freundschaft sprechen.
Tja, und dann kamen die 90er Jahre. Wulff unterliegt zweimal bei der Landtagswahl und Bernd Busemann lehnt sich dann etwas aus dem Fenster, könnte man sagen. In Folge 3 haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Da hat er nämlich ein Papier veröffentlicht, in dem er sich sozusagen gegen Christian Wulff stellt.
Und genau an diesem Punkt wird aus dieser Freundschaft, von der Bernd Busemann gesprochen hat, zumindest mal Konkurrenz, vielleicht ja sogar Feindschaft.
Aber Bernd Busemann spielt eine wichtige Rolle in der Partei, der CDU in Niedersachsen. Er wird später Kultusminister unter Wulff als Ministerpräsident und noch etwas später dann Justizminister. Und das hat Wulff selbst veranlasst.
Ja, soweit so normal in der Politik. Aber Wulff selbst setzt jetzt nochmal einen neuen Spin. Und jetzt wird's spannend. Busemann ist nämlich auch dann noch Justizminister, als Wulff schon Bundespräsident ist. Und da macht Wulff jetzt eine interessante Andeutung.
Der war die ganze Zeit involviert, hat sich über alles berichten lassen. Und er war natürlich informiert und involviert in die Frage, ob die Immunität aufgehoben werden soll oder nicht.
Also, was Christian Wulff hier andeutet, Bernd Busemann soll als Vorgesetzter irgendwie Einfluss genommen haben auf die Staatsanwaltschaft Hannover, also genau die, die beantragt hat, die Immunität von Wulff aufzuheben.
Was am Ende ja dazu geführt hat, dass Christian Wulff zurücktreten musste.
Exakt. In seinem Buch schreibt Wulff das übrigens auch sehr deutlich.
Ja, und das ist schon ein krasser Vorwurf, muss man sagen. Und wir haben Bernd Busemann natürlich auch gefragt, was er davon hält. Also von dieser Behauptung, dass es irgendwie Kontakt oder sogar ein Meeting gegeben haben soll, in dem entsprechende Anweisungen im Fall Wulff gegeben wurden.
Wenn das so gewesen wäre, dann wäre das ein Justizskandal ersten Ranges in der Republik gewesen. Mit Recht. Aber dieses Meeting hat es nie gegeben. Und das muss irgendwie über den Flurfunk zu ihm gekommen sein, wo er sagt, und da ist die Sauerei angezettelt worden, dann haben sie mich verfolgt und mein Parteifreund, der lässt das Ganze noch zu oder steckt da möglicherweise dahinter. Es hat ja in Diskussionen was nicht alles gegeben. Aber dieses Meeting hat es nie gegeben. Diese Anzettelung der Kampagne, einer Kampagne der Justiz, verantwortet von mir gegen Wulff, hat es nie gegeben. Aber das setzt sich bei ihm so fest, als hätte es das gegeben.
Tja, Christian Wulff sagt, das war eine Kampagne gegen ihn. Und Bernd Busemann sagt, da ist nichts dran und Wulff hat sich verrannt.
Also ganz klassisches Ding, es steht Aussage gegen Aussage. Und wir haben uns gefragt, wer kann uns dabei helfen, das zu bewerten und einzuordnen? Und darüber haben wir dann mit Hans Leindecker gesprochen.
Leindecker war ja lange einer der bekanntesten Investigativjournalisten in Deutschland und er äußert Kritik an Busemann.
Das, was man sehen kann, ist, dass er jedenfalls in diesem Verfahren drin blieb, was er nie hätte tun dürfen. Also ich glaube, da muss sich ein Justizminister völlig raushalten aus dem und muss es dann im Ministerium, wenn das Ministerium in einem wichtigen Verfahren unbedingt dabei sein möchte, den Abteilungsleiter machen lassen. Das gehört sich einfach nicht. Das ist so durch die Geschichte dieser Republik auch ja, auch erklärt, weil wir zu viele politische Verfahren erlebt haben in diesem Lande. Und dass sowas wiederkommt, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Tja, wir haben aber auch mit dem NDR-Korrespondenten Dirk Banse über all das gesprochen und er schätzt das anders ein.
Ich glaube nicht, dass der Einfluss von Bernd Busemann dann im Prozess als Justizminister und dann auch zuständig für die Staatsanwaltschaft so bedeutend ist, dass er da gedrückt hat. Gar keine Frage. Dass Bernd Busemann daran interessiert war, dass das aufgeklärt wird, auch keine Frage. Dass Bernd Busemann bis heute kein Freund ist von Christian Wulff, auch keine Frage. Aber da könnte ich noch 10 andere aus der Union hier in Niedersachsen nennen. Zu der Zeit des Skandals war Busemann halt Justizminister, hätte da auch fingern können. Ich glaube, er war sehr interessiert an dem Fall. Ich glaube nicht, dass er politischen Einfluss genommen hat.
Tja, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir zugeben müssen, wir wissen es nicht, inwiefern diese These von Christian Wulff stimmt, dass Bernd Busemann beim Verfahren irgendwie mitgemischt hat.
Was wir jetzt gehört haben, Busemann hat womöglich die Akten angesehen, womöglich war er auch sehr interessiert an dem Ganzen, aber wir können nicht bestätigen oder widerlegen, dass er die Staatsanwaltschaft gedrängt hätte oder sowas.
So, kehren wir mal zum Bild zurück, der perfekte Sturm, da kam ja jetzt ja schon ganz schön viel zusammen.
Und dann kamen auch noch Dinge dazu, für die Wulff überhaupt nichts konnte und die er auch nicht beeinflussen konnte.
Es gab ja wirklich in den Monaten, gab es wirklich keine Entführung, kein Attentat, kein Absturz. Es gab nicht ein einziges anderes Thema. Zwischen dem 9. Dezember und dem, weiß ich nicht, 17. Februar ist wirklich nichts passiert. Also das ist auch jetzt, muss man auch fairerweise jetzt irgendwie sagen.
Das heißt, alle berichten jeden Tag über Wulff, weil es einfach das einzige große Thema war. Normalerweise ist es so, Themen werden irgendwann weniger wichtig und verschwinden auch irgendwann, aber nicht so beim Fall Wulff. Das kennen wir auch selbst ganz gut. Wir haben auch ganz klassisch Radionachrichten gemacht, auch für SWR 3.
Ja, und da sitzt man dann und berichtet eben über das, was da ist. Und es gab in dieser Zeit einfach wenig anderes.
Ja, aber gerade weil das so ist, kommt dann irgendwann auch noch der Wettbewerb zwischen den Medien dazu. Alle wollen was Neues rausfinden. Und ja, da hat sich damals auch so eine Art Jagdfieber entwickelt. Das hat sich immer wieder von selbst befeuert alles. Und Hans Leyendecker sagt das dazu.
Die Meute, die dich verfolgen will, wird niemals satt. Es ist ja ein großes Glück, dass er nicht von der Brücke gegangen ist.
Und da muss man einfach auch klar sagen, viele Medien haben sich damals ziemlich wenige Gedanken darüber gemacht, ob das auch überhaupt alles so richtig ist, was da passiert.
Ja, es gab wirklich ziemlich wenig Selbstreflexion, um nicht zu sagen gar keine, was ja offenbar sogar dazu geführt hat, dass sich manche Medien provoziert gefühlt haben, weil Wulff ja überhaupt nicht daran gedacht hat, zurückzutreten. In Episode 6 haben wir ja doch sehr ausführlich beschrieben, wie respektlos manche Reporter auch waren. Und auch der Medienjournalist Stefan Niggemeier hat das so wahrgenommen.
Ich glaube, was da passiert ist, ist, dass dann Journalisten gesagt haben, das kann so nicht bleiben, wir müssen im Grunde so lange gegen den anschreiben, bis der weg ist.
Also eine Art Machtkampf. Und eins darf man auch nicht unterschätzen, wenn wir über diese äußeren Einflüsse von damals sprechen. Es sind generell alle sensibler geworden, was das Verhalten von Politikern angeht. Und das hat auch mit ihm hier zu tun.
Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir.
Ja, der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU, der sich hier übrigens ziemlich dreist verteidigt, denn immerhin hat er fast alles in seiner Doktorarbeit abgeschrieben. Das kam allerdings erst nach dieser Verteidigung raus, aber da gibt es inzwischen auch gar keinen Zweifel mehr.
Das war ja nur ein paar Monate vor der Wulff-Affäre, also ein Riesending war das damals. Überall sind Plagiatsjäger aufgetaucht, haben Politiker durchleuchtet. Allgemein gab es viel Misstrauen damals und Politiker standen dann auch ganz besonders unter Beobachtung.
Also wenn wir das jetzt vielleicht nochmal zusammenfassen, da kam einiges zusammen, auf das Wulff gar keinen Einfluss hatte. Und dann kamen noch viele Fehler dazu, die er selbst gemacht hat. Medien, die um jeden Preis Neuigkeiten haben wollten und ja, sicherlich auch viel falsch gemacht haben. Und gleichzeitig schlechtes Krisenmanagement bei Christian Wulff und eine Partei, die nicht hinter dem Bundespräsidenten stand. Da stellt man sich schon die Frage, wie hätte das gut gehen sollen?
Der perfekte Sturm, nur weil ich es jetzt auch mal sagen wollte.
Genau das.
Jetzt kann man sich noch fragen, was bleibt denn am Ende von dieser Geschichte?
Naja, auf jeden Fall die Frage, kann das alles rechtfertigen, was Christian Wulff erdulden musste? Dass also quasi ein Leben zerstört wurde, sein Leben zerstört wurde? Dass er sowas wie ein Unvollendeter bleiben wird? Und ich fand diesen Effekt auch ganz interessant. Wenn man mit ihm spricht, dann hat er schon so eine Aura der Nostalgie, würde ich sagen. Weil er weiß, er kann das alles nicht mehr rückgängig machen. Diese Sache wird immer mit ihm in Verbindung gebracht werden. Also mich hat das nicht unberührt gelassen.
Und das ging mir ganz genauso. Ich finde aber, man kann ganz schwer allgemeingültig sagen, ob das alles gerechtfertigt war oder nicht. Auf der einen Seite ja, so funktionieren Medien eben. Jeder will eine Geschichte, dafür sind auch viele Mittel recht. Aber auf der anderen Seite eben das zerstörte Leben.
Und es ging aber, finde ich, auch noch um eine andere Frage. Nämlich die Frage, ob Christian Wulff uns noch würdig vertreten konnte. Das war ja die Frage, die immer eine Rolle gespielt hat. Und ich finde, daran kann man schon zweifeln.
Schließlich ging es immer darum, dass er ja der höchste Mann im Staat war. Und dieser Mann muss einfach alles im Griff haben. Und den Eindruck, ganz ehrlich, hat er einfach nicht gemacht.
Tja, am Ende bleibt der Eindruck, alles, was da passiert ist, das war schon ziemlich unwürdig.
Und unwürdig ist ja auch ein Wort, das ja das alles ganz gut beschreibt, was damals passiert ist. Die Amtsführung in den letzten Wochen, muss man sagen, war unwürdig. Der Umgang der Medien mit ihm war auch unwürdig.
Naja, dass ihm viele nochmal einen mitgeben wollten, das war auch sehr unwürdig. Von den Rotlichtgerüchten um seine Frau ganz zu schweigen.
Ja, und der Abgang, also dass man ihm dann auch nichts mehr gegönnt hat. Kein Ehrensold, kein Zapfenstreich, auch wenn er beides bekommen hat. Und dann stand er ja zum Schluss auch ja, ziemlich alleine da.
Das war wirklich alles sehr unwürdig. Und am Ende bleibt noch die Frage, hat Christian Wulff die Würde eigentlich nach seinem Freispruch zurückbekommen?
Und so unbefriedigend das klingen mag, das wiederum ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss.
Christian Wulff, der Fall des Bundespräsidenten, ist eine Produktion des SWR Hauptstadtstudios und SWR 3. Autoren Christopher Jänert und Kilian Pfeffer. Sprecherin Sophia Flesch-Baldin. Musik und Sounddesign Nasu Hitschri. Schnitt Jo Bischofberger. Fact-Checking die IDA.